Körpersprache, und das finde ich daran so spannend, zeigt, welche Emotionen ein Mensch hat. Das heißt, ich kann anhand der Körpersprache nicht herausfinden, was du denkst. Aber was ich sehen kann, ist, ob der Gedanke, den du gerade hast, ob der dir gut tut oder nicht. Ob du dem gegenüber eine positive Einstellung hast oder eine negative Einstellung. Und wenn ich jetzt weiß, wie ich die emotionalen Gesten, die emotionale Ebene eines Menschen lesen und deuten kann, und im zweiten Schritt vielleicht sogar Einfluss nehmen kann darauf, wie der andere sich fühlt, dann ist das ein extrem starkes und mächtiges Werkzeug. Wir machen, was wir sehen. Wir machen nicht das, was wir hören. Ist das erste Prinzip oder eines der ersten Prinzipien der Beeinflussung und der Führung. Wenn ich im Außen was nicht ändern kann und merke, jetzt werde ich gleich unruhig, dann ändere ich etwas an meiner Körperhaltung und an meinem Fokus. Und die Übung ist...
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Du kommunizierst, auch wenn du gar nichts sagst. Deine Haltung, dein Blick, jede kleine Geste, all das sendet Signale. Und manchmal spricht dein Körper Bände, obwohl du innerlich ganz woanders bist. Doch wie lernen wir, unsere Körpersprache bewusster einzusetzen und die anderer besser zu lesen? Und was hat das alles mit unserer inneren Stärke zu tun? Zu Gast ist heute Thorsten Havener. Er ist Mentalkünstler, Spiegel-Bestseller-Autor und Experte für nonverbale Kommunikation. Thorsten erklärt uns, woran wir erkennen, ob jemand lügt und warum wir uns dabei oft täuschen. Er erklärt uns, wie wir durch kleine Veränderungen in unserer Körperhaltung unsere Gedanken und Gefühle positiv beeinflussen können und wie wir souverän und herzlich wirken, ohne uns zu verstellen. Du erfährst, wie wir andere Menschen gezielt motivieren, ohne zu manipulieren, und warum echte innere Stärke die Grundlage für jede überzeugende Ausstrahlung ist. Es ist ein Gespräch voller praktischer Impulse, spannender Aha-Momente und Übungen, die du direkt im Alltag ausprobieren kannst. Hier kommt Thorsten Havener.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Thorsten, schön, dich persönlich zu sehen und zu sprechen.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Danke für die Einladung.
Du hast in der Vergangenheit viel gemacht, du warst sehr umtriebig, du hast viele Bezeichnungen, Thorsten. Ich habe gelesen, Gedankenleser, Experte für nonverbale Kommunikation, Körpersprache-Experte, Autor, Entertainer, Körperleser. Wenn wir uns beide jetzt an einer Bar treffen würden, abends, und ich nicht wüsste, wer du bist, wie würdest du dich mir vorstellen, was du beruflich machst?
Da würde ich sagen, ich bin Experte für das Zusammenspiel unserer Gedanken und unserer Handlungen. Das heißt, ich kann einmal das Verhalten anderer Menschen lesen und ich kann es beeinflussen.
Und wie sind dann so die Rückmeldungen, wenn du das dann erzählst von Menschen an der Bar?
Naja, das kommt drauf an. Je nachdem, wenn ich keine Lust habe, da allzu tief einzusteigen, dann sage ich auch, ich bin Buchautor für Sachbücher und dann geht's ja recht schnell um Körpersprache, Beeinflussung, mentale Stärke. Und dann kann man ja ganz gut steuern, in welche Richtung das Gespräch dann geht. Und also wenn ich nicht möchte, dass die Leute Angst haben, dann sage ich, dass ich mich sehr viel mit mentaler Stärke befasst habe, Resilienz. Das sind ja dann doch die Themen, wo die Leute nicht direkt Angst haben.
Das stimmt. Angefangen hat ja bei dir alles mit der Zauberei. Du bist als Zauberer aufgetreten, hast damit dein erstes Geld verdient. Gibt es eigentlich noch so einen Lieblingstrick, den du über all die Jahre immer mal wieder sehr gerne machst und was auch zu einem großen Staunen bei den Menschen geführt hat? Gibt es da so einen Trick?
Ja, da gibt's mehrere. Ich übe das auch immer noch. Also das ist für mich wie eine Meditation, ist es diese Kunstform für mich auch immer noch zu üben. Ich mache das halt nur nicht mehr öffentlich. Also wenn ich jetzt öffentlich auf einer Bühne auftrete, dann mache ich da keine Zaubertricks, sondern ich habe das Genre gewechselt. Als Mentalist arbeite ich ja immer noch mit Illusion, aber einfach in einem anderen Kontext. Das heißt, ich zeige mit den Mitteln der Unterhaltung, wie man Körpersprache lesen kann, wie man erkennen kann, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und ich illustriere das schon auch mal mit einer Illusion. Aber das wäre falsch zu sagen, dass das klassische Zaubertricks sind. Die mache ich aber im Privaten für mich immer noch. Gibt zum Beispiel einen Klassiker, der heißt das Becherspiel. Ja, da wird jetzt ein normaler Mensch wird da nicht viel mit anfangen können, aber die Zauberkünstler wissen alle sofort, was das ist. Und das übe ich auch immer noch für mich.
Und dann gibt es zu Hause für die Kids, für die Frau und für die Hunde so eine Art Zauberaufführung nee, oder machst du es wirklich nur für dich?
Und das mache ich wirklich nur noch für mich, dass ich jetzt da meine Frau hier in den Übungsraum zerre und die soll sich da irgendwas anschauen. Die Zeiten sind vorbei. Das gab es mal, das ist aber schon sehr lange her. Als Student habe ich das ja ständig gemacht, ich habe ja auch davon gelebt, war aber immer schon von Anfang an auch auf der Bühne. Und irgendwann wurde das Close-Up immer weniger und die Bühne hat dann komplett übernommen. Aber dass ich das dann jetzt hier zu Hause nachstellen muss, nee, das mache ich nicht mehr.
Und deine Kids, du hast 3 Stück, konntest du die begeistern so ein bisschen für die Zauberei oder für die Mentalkunst, für diese Magie?
Ja, also für diese Themen, was innere Stärke betrifft oder sicheres Auftreten, konnte ich die sehr früh begeistern. Für die Zauberkunst und die Illusion eher wenig, aber für die Bühne. Also meine große Tochter studiert ja Musical, die ist ja in Wien an der MUK und studiert Musical-Darstellerin. Also die singt sehr gut, ist Schauspielerin, kann auch tanzen. Unsere jüngste Tochter, die ist ebenfalls eine sehr talentierte Schauspielerin und unser Sohn hat auch schon bei Hubert ohne Staller zum Beispiel, war er mal mit dabei. Also für dieses Auftreten und für die Bühne konnte ich sie begeistern.
Dann werde ich ja vielleicht in Zukunft deine Tochter vielleicht auf Bühnen sehen, denn ich liebe es, in Musicals zu gehen. Von daher.
Dann wirst du sie ganz sicher irgendwann mal sehen, ja.
Sehr gut. Thorsten, wir wollen ja heute über menschliche Körpersprache sprechen. Mhm. Was fasziniert dich eigentlich am meisten daran, weil du beschäftigst dich ja jetzt schon fast über 30 Jahre damit. Was fasziniert dich am meisten davon?
Nun, ich kam ja darauf, weil das ein Randgebiet dessen ist, worüber wir gerade gesprochen haben. Also die Körpersprache ist ein Randgebiet der Mentalkunst, auch der Zauberkunst, denn die Körpersprache, und das finde ich daran so spannend, zeigt, welche Emotionen ein Mensch hat. Das heißt, ich kann anhand der Körpersprache nicht herausfinden, was du denkst. Also ich kann anhand deiner Körpersprache nicht herausfinden, denkst du an eine Person, die du richtig gerne hast oder einen Urlaub, der mal ganz toll war oder ein Essen, das dir richtig gut geschmeckt hat. Aber was ich sehen kann, ist, ob der Gedanke, den du gerade hast, ob der dir gut tut oder nicht, ob du dem gegenüber eine positive Einstellung hast oder eine negative Einstellung. Und das finde ich äußerst spannend, denn stell dir mal vor, wir nehmen das Beispiel von eben, wir beide würden uns öffentlich irgendwo kennenlernen, ja, in einem Café, an der Bar, wo auch immer, und wir würden miteinander reden, dann könnte ich sehr schnell anhand deiner Körpersprache erkennen, ob das Thema, über das wir gerade reden, ob das für dich angenehm ist oder nicht, ob du da mehr drüber sprechen möchtest oder nicht, oder ob du eher unangenehm da was mit assoziierst, ob du lieber das Thema wechseln möchtest. Und das macht natürlich eine Unterhaltung extrem spannend, wenn man sowas erkennen kann.
Gibt es denn so ein Beispiel, woran du das erkennst, dass es eben eher positives Denken oder Fühlen bei mir assoziiert, dieses Thema? Also ja, welche Signale liest du da so?
Machen wir doch mal eine einfache Übung, die kann auch jeder mitmachen, ob er jetzt zuhört oder zuschaut, ist tatsächlich sekundär. Macht doch mal alle mit und vor allen Dingen Jonas, du, mach doch mal mit. Denk mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast und das hat dir überhaupt nicht geschmeckt. Und jetzt geh mal genau in diesen Moment zurück und erlaub dir, diesen Geschmack jetzt nochmal in deinem Mund zu fühlen und zu schmecken. Und jetzt erlaub dir, wirklich diesen Moment nochmal so genau durchzuleben, wie es dir gerade möglich ist. Und dieser unangenehme Gedanke, der breitet sich jetzt langsam in deinem Körper aus und du achtest einmal auf deinen Körper. Was ist jetzt gerade anders als eben, als wir miteinander gesprochen haben? Und jetzt änder mal deine Gedanken und denk mal an einen Moment, in dem du was gegessen hast und das hat dir richtig lecker geschmeckt. Es war großartig. Es war etwas, das du jederzeit wieder essen würdest, weil es ein richtig leckerer, guter, schöner Moment war. Und auch hier erlaubst du dir, dieses Gefühl so intensiv zu durchleben, wie es dir gerade möglich ist. Und auch diesem Gedanken erlaubst du jetzt, sich in deinem Körper angenehm auszubreiten. Und jetzt achte mal darauf, wie sich das jetzt anfühlt und wie du jetzt da sitzt. Und jetzt sag mir mal, was von beidem hat sich angenehmer angefühlt, das erste oder das zweite?
Also ich kann auch ein bisschen in die Details gehen. Beim ersten hatte ich wirklich das Gefühl, dass mein Körper sich so anspannt, also gerade so in der Bauchpartie auch. Also alles hat sich so, wie man es vom Sport kennt, wenn man die Bauchmuskeln trainieren möchte. Also alles ist so in diese Bauchregion, aber in diese Anspannung gegangen. Und beim zweiten jetzt, bei dem angenehmen Gefühl oder beim positiven Essen, ist es mehr in diese Entspannung gegangen. Und ich hatte mehr das Gefühl, ich gehe irgendwie
auf. Also ich weiß nicht, ob du die Assoziation schon mal gehört hast, aber
genau, was du meinst.
So,
ja.
Ne, der Körper geht so auf quasi in die Entspannung. Das habe ich so gespürt.
Genau, und das werden genauso, werden das alle, die jetzt mitgemacht haben, für sich auch gespürt haben. Vielleicht nicht im Bauch. Also die Region ist bei jedem was anderes. Es können auch die Schultern sein oder die Beine. Bei einem Essen liegt es natürlich nahe, dass es im Mund, Rachen oder im Bauch irgendwo sich manifestiert. Und das sind die beiden Grundbausteine der Körpersprache. Und zwei Dinge faszinieren mich an dieser einfachen Übung schon sehr. Das erste ist, wie schnell das geht, dass du über einen Gedanken von etwas offen gestanden doch auch eher Unwesentlichen, ein Essen, das dir nicht so gut geschmeckt hat oder ein Essen, das du lecker findest, das ist ja nicht das Leben, das Große, sondern das sind ja Kleinigkeiten, ne? Wie schnell sich die in unserem Körper manifestieren, wie schnell sich das auf unseren Körper auswirkt. Und das Zweite ist, dass jeder unangenehme Gedanke sofort für Anspannung sorgt und jeder angenehme Gedanke sofort für Entspannung. Und das sind die beiden Grundbausteine, das ist die Essenz. Das ist natürlich sehr stark vereinfacht jetzt, das Zusammenspiel von all dem ist hochkomplex, aber als Anfang ist das schon ziemlich gut. Denn ich hätte jetzt allein schon über, wir sind jetzt per Zoom, per Video miteinander zugeschaltet, allein schon, wenn man sich das Video anschaut, hat man erkennen können, dass dieser erste Gedanke, dass das angespannt hat bei dir und dass der zweite Gedanke, dass der für Entspannung gesorgt hat. Und auf das achte ich grundsätzlich bei meinem Gegenüber.
Und das kannst du nicht nur durchs Anfassen erkennen, sondern anscheinend durchs Sehen, dann im Gesicht oder von der ganzen Körperhaltung quasi.
Ja, ist pauschal schwer zu sagen. Irgendwann hast du halt einen Blick dafür. Aber grundsätzlich, ja. Es gibt ja das Experiment auch auf der Bühne, das ich über Jahre hinweg auch wirklich vertieft und intensiviert habe, wo ich eine Stecknadel verstecken lasse im Theater oder im Seminarraum, je nachdem, wo ich bin. Und ich bin in der Zeit nicht anwesend. Ich habe den Raum verlassen und ich komme zurück. Und eine Berührung mit der Person, die das Versteck kennt, reicht, um zu wissen, wo sich die Stecknadel befindet. Und ich kann das offen gestanden nicht genau erklären. Das hat schon was damit zu tun, dass wir solche Signale aussenden und auch empfangen können. Genauer erklären wäre so, als wenn du mir sagen würdest, erklär mir mal, wie du schwimmst oder wie du das Gleichgewicht auf dem Fahrrad hältst. Also man kann das lernen, man kann das entwickeln, aber wenn man dann erklären soll, wie es geht, wird es schwierig. Ich kann dir das auch beibringen, aber was genau passiert, und das finde ich wiederum so spannend, das weiß ich auch nicht. Das heißt, ich kann all diese Dinge anwenden, auch ohne bis ins letzte Detail zu verstehen, was da wirklich abläuft, weil das können wir noch gar nicht. Wir wissen auch nicht, was ein Gedanke ist oder warum sich Gedanken direkt auf unseren Körper auswirken, aber nutzen können wir es trotzdem.
Und warum ist das dann so entscheidend jetzt für die Kommunikation beziehungsweise für unsere Beziehungen, das entweder bei uns selbst wahrzunehmen oder auch beim anderen? Welche Erfahrungen hast du so in den letzten Jahren gemacht? Du gibst ja auch viele Workshops. Mhm. Welchen Einfluss hat das so auf diese Kommunikation, auf Beziehungen untereinander?
Naja, grundsätzlich, also da möchte ich jetzt hier mal Paul Watzlawick zitieren, einer der größten Kommunikationsforscher überhaupt, hat im letzten Jahrhundert gewirkt und gelebt. Und Paul Watzlawick hat die These aufgestellt, dass jede Kommunikation zwei Ebenen hat. Die eine Kommunikationsebene ist die Inhaltsebene. Das ist das, was die Leute jetzt hören, wenn sie uns zuhören und was sie auch lesen würden, wenn dieses Gespräch hier als Text zur Verfügung stünde, wenn es transkribiert wäre. Das ist die reine Inhaltsebene. In jeder Kommunikation schwingt aber auch die Emotionsebene mit, die emotionale Komponente. Und das wird ausgedrückt über unsere Betonung. Also auch der Zuhörer wird jetzt sehr schnell merken, ob du oder ich von einem Thema begeistert sind oder nicht. Vielleicht sogar, ob du mehr darüber hören willst oder nicht. Ob du was annimmst oder nicht. Allein schon über die Betonung und über die Körpersprache drücken wir das natürlich ebenfalls aus. Einige Leute sagen, es wären über 90%, die in einer Kommunikation über diese, man nennt das auch paraverbale Signale, ausgedrückt werden. Also Körpersprache und Betonung und Blicke und Gestik, Mimik. Und da hat übrigens die Forschung gezeigt, das ist totaler Unsinn. Es ist weitaus weniger als 90%. Selbst der Professor, der damals diese Studie gemacht hat, der heißt Professor Albert Mehrabian, der ist inzwischen nur noch damit beschäftigt, seine eigene Studie zu widerlegen und zu sagen, Leute, ihr habt mich da komplett falsch verstanden. Das galt nur für Ja-Nein-Aussagen. Aber diese paraverbalen Signale machen natürlich sehr viel in der Kommunikation aus. Und, um jetzt nochmal zurückzukommen auf Paul Watzlawick, eine echte Verbindung entsteht zunächst nicht über die Inhaltsebene, Das heißt, wenn wir beide miteinander reden und den Eindruck haben, oh, das ist ein interessanter Typ, mit dem könnte ich mich länger als 3 Minuten unterhalten, dann wird diese erste Verbindung immer auf der emotionalen Ebene stattfinden. Und auch im Business-Kontext. Es kann sein, dass wir beide überhaupt nicht einer Meinung sind in vielen Themen und trotzdem im Großen und Ganzen sehr gut miteinander arbeiten, weil wir uns verstehen, weil wir uns mögen, weil wir die Meinung des anderen akzeptieren, weil ich den anderen mag. Umgekehrt kann es genauso sein, dass wir beide uns in ganz vielen Themen einig sind, aber wenn wir uns nicht leiden können, würden wir bis auf das Nötigste nicht besonders gut miteinander arbeiten. Es wäre also nicht allzu klug, uns in ein Team zu stecken, wenn das so wäre. Und das sind die Emotionen. Als Menschen sind wir emotionale Wesen und eine echte Verbindung zwischen 2 Menschen findet grundsätzlich auf der emotionalen Ebene statt. Und das kannst du vom kleinsten Familientreffen bis in die höchsten politischen Kreise wirst du das immer wieder beobachten können. Und wenn ich jetzt weiß, wie ich die emotionalen Gesten, die emotionale Ebene eines Menschen lesen und deuten kann und im zweiten Schritt vielleicht sogar Einfluss nehmen kann darauf, wie der andere sich fühlt, dann ist das ein extrem starkes und mächtiges Werkzeug, nicht nur für Unternehmer und für Menschen, die andere führen, sondern generell im ganzen Leben.
Und was ja einen großen Einfluss darauf hat, du hast nämlich gesagt, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Mhm. Das heißt, verstehe ich dich richtig, dass wir eher an unserer inneren Haltung arbeiten sollten, anstatt jetzt genau darauf zu achten, habe ich meine Arme verschränkt, gucke ich positiv, also ne, auf diese kleinen Mimik und Gestik zu achten. Ja. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ganz genau so ist es. Wenn ich jetzt einen Workshop gebe, dann fange ich nicht an, an irgendwelchen Leuten die Gesten zu ändern oder zu sagen, hier steckst du jetzt mal die Hand in die Hosentasche und hier legst du auf den Tisch oder irgend so etwas in der Richtung. Davon halte ich überhaupt gar nichts, denn dann bist du jemand, der wie so ein trainierter Affe im Zirkus Sachen abrufst und das merken Menschen sehr, sehr schnell. Also ein Publikum, vor dem du stehst und selbst wenn das nur 2, 3 Leute sind in deinem Team, das würde sehr schnell merken, ob du dir eine Geste antrainiert hast oder nicht. Wenn du allerdings die richtige innere Haltung hast, also wenn du ein Thema dir aussuchst und du bist total begeistert und total überzeugt und du brennst da wirklich dafür, dann brauche ich dir keine Geste beizubringen, die das unterstützt. Das bedeutet, jede Bewegung auf einer Bühne oder auch in einem Business-Meeting ist der Ausdruck einer inneren Haltung. Vielleicht nicht jede, das war jetzt übertrieben, aber im Großen und Ganzen werden die Leute sehr schnell an der Art und Weise, wie du gehst, wie du guckst, wie du dich bewegst, werden die erkennen können, wie ist deine innere Haltung zu diesem Thema. Und das ist dann für mich auch Authentizität. Also Authentizität bedeutet ja nicht immer eine gewisse, wie soll ich das sagen, immer zu sagen, was man meint oder immer seine Meinung auszudrücken, sondern Authentizität bedeutet für mich auch im richtigen Kontext das zu machen, was gefragt ist. Also ich gebe dir ein Beispiel, eine Führungskraft, die vielleicht gerade privat Probleme hat, aber deren Aufgabe es ist, ein Team zusammenzuhalten bei einem ganz wichtigen Projekt, von der erwarte ich im Job keine Authentizität im Sinne von, dass sie allen Mitarbeitern erzählt, wie schwierig es gerade in der Beziehung ist oder was da immer passiert ist, weil das in dem Moment nicht gefragt ist. Das kann man dann später mal machen, aber Authentizität würde mich für mich in dem Moment bedeuten, das ist die Führungskraft, die hält das Heft in der Hand, die ist dafür verantwortlich, dass dieses Team zusammenhält, zusammenbleibt, dass es geführt wird. Und das ist für mich die Essenz der inneren Haltung, auch der inneren Stärke, dass man in gewissen Momenten gewisse Dinge einfach betonen kann, auch mal vor der Tür lassen kann oder halt eben nicht.
Du hast ja jetzt ein ganz neues Buch sogar dazu geschrieben, die innere Stärke. Also du hast dich jetzt viel mehr mit noch damit beschäftigt. Könntest du uns, ich meine, du hast ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber hast du vielleicht so einen Tipp oder zwei, wie können wir denn jetzt eine gute innere Haltung annehmen oder entwickeln, damit wir das eben auch nach außen in unserer Körpersprache dem anderen zeigen können. Denn ich hatte in meiner Recherche, das nur mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen im Vorfeld, gelesen, dass Menschen mehr der Körpersprache glauben als dem Wort. Irgendwie ein Faktor von 12,5 hatte ich aus Amerika die Forschung gelesen. Also wie können wir denn eine gute innere Haltung entwickeln?
Da gebe ich dir eine sehr einfach einzusetzende Methode, die auch jeder wirklich für sich anwenden kann. Also grundsätzlich mal als Hintergrund. Ich habe ja gesagt, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Das Prinzip dahinter lautet, es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen zwischen dem, was ich denke und dem, was mein Körper dementsprechend veräußern wird. Außer natürlich, ich trainiere das sehr, sehr lange und dann ist es sehr, sehr anstrengend, dann wird das irgendwann sehr, sehr schwierig. Also es gibt keine Grenzen, bedeutet, jeder Gedanke, den ich habe, die Emotion, die ich habe, hat die Tendenz, sich in unserer Körpersprache, in unserem Verhalten zu äußern. Und das Schöne daran ist aber, dass das keine Einbahnstraße ist. Das heißt, unsere Gedanken führen nicht nur über unsere Emotionen zu unserer Körpersprache, zu unseren Handlungen, sondern das gilt genauso gut umgekehrt. Das heißt, ich kann mit meiner Körpersprache, mit meiner Haltung und mit meinen Handlungen, kann ich sehr wohl auch beeinflussen, was ich denke und wie ich denke. Und jetzt wird's spannend, denn angenommen, du bist gestresst, warum auch immer, irgendwas im Außen sorgt dafür, dass du im Inneren unruhig wirst. Dann ist unser Problem, das wir in dem Moment haben, dass wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können. Das Telefon klingelt ständig. Du brauchst 10 Minuten Ruhe, aber es kommt eine wichtige Nachricht nach der anderen rein, die dringend beantwortet werden muss. Oder du hast eine Deadline für deinen Podcast oder eine Buchabgabe. Das heißt, alles Stressfaktoren im Außen, die du aber in dem Moment nicht beeinflussen kannst. Das heißt, unsere innere Ruhe kommt uns meistens dann abhanden, wenn im Außen etwas passiert, das wir kontrollieren wollen. Wir merken aber, kann ich gerade gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht kontrollieren. Und wenn wir uns mal wirklich darüber bewusst werden, dass wir im Außen fast nichts kontrollieren können, dann sorgt das schon dafür, dass wir eine andere Einstellung kriegen dazu, hilft aber noch nicht wirklich weiter. Was wirklich weiterhilft, ist, sich auf etwas zu konzentrieren, das wir unter Kontrolle haben. Und das ist grundsätzlich unser Fokus, also womit möchte ich mich mental beschäftigen, und meine Körpersprache. Und da kann ich ansetzen. Und der erste Trick bei mir, der Quick Fix, ist, wenn ich im Außen was nicht ändern kann und merke, jetzt werde ich gleich unruhig, dann ändere ich etwas an meiner Körperhaltung und an meinem Fokus. Und die Übung ist, und die kannst du auch mal mitmachen und auch alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, wenn ihr nicht gerade beim Autofahren seid oder irgendwas ganz Wichtiges macht, könnt ihr ebenfalls mitmachen. Konzentriere dich jetzt einmal zunächst nur auf deine Atmung. 2, 3 Atemzüge lang, mehr nicht. Und als zweites verbindest du deine Atmung mit deinem Fokus. Und bei jedem Einatmen denkst du an den höchsten Scheitelpunkt an deinem Kopf. Und bei jedem Ausatmen konzentrierst du dich auf deine Fußspitzen. Das ist alles. Bei jedem Einatmen fokussierst du dich auf deinen höchsten Scheitelpunkt und bei jedem Ausatmen auf deine Fußspitzen. Und das machst du jetzt einige Atemzüge lang. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt verbal das Ganze noch unterstützen, indem du entweder laut aussprichst oder nur denkst, ich erlaube mir jetzt zu entspannen. Harmonisiere alles in mir und um mich herum. Das ist alles. Und das ist so mein erster Quick Fix. Das heißt, wenn ich merke, meine Ruhe kommt mir abhanden, konzentriere ich mich mal auf meine Atmung und auf meinen Fokus. Und da wirst du merken, wenn du das machst, das geht wahnsinnig schnell. Und das Schöne ist, das kannst du ja immer machen. Das kannst du machen, wenn du im Stau stehst. Das kannst du machen, wenn dein Zug zu spät kommt. Das kannst du aber auch machen, wenn jemand dich kritisiert und du den Eindruck hast, die Kritik ist gerade völlig ungerechtfertigt. Das ist eine geheime Technik. Das merkt der andere ja noch nicht mal.
Und das ist ja, da gehe ich dann auf Viktor Frankl ein, das ist ja dann quasi dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, ne? Dass man dann versucht, diesen Raum so zu nutzen, dass man nicht in die negative Gedankenspirale geht, ne? Ich bekomme jetzt gerade Kritik, die völlig unberechtigt ist, sondern kurz sich zu besinnen, da ist jetzt eine Person, die gibt mir zwar Kritik, aber ich muss sie nicht annehmen und kann gleich in Ruhe etwas dagegen sagen oder so zum Beispiel.
Genau, oder aber ich kann sie annehmen, wenn sie gerechtfertigt ist. Vielleicht hat der andere ja tatsächlich recht, aber anstatt dieses, also Viktor Frankl sagte ja, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein kleiner Raum, in dem ich entscheiden kann, wie ich reagiere. Das ist sehr schwierig, aber man kann das wirklich auch instrumentalisieren. Robert Caldini, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat über Beeinflussung, der nennt das Ganze Klick-Surr-Mechanismen. Also wie so ein einarmiger Bandit, du schmeißt die Münze rein, ziehst einmal an dem Hebel und dann klick geht's los und surr, dann gehen die Rädchen los in diesem einarmigen Banditen. Das finde ich auch einen sehr guten Begriff. Klick-Surr heißt, wir denken nicht mehr darüber nach. Das ist automatisiert. Und wir haben das natürlich, denn stell dir mal vor, wir müssten bei allem, was wir an Reizen von außen bekommen, erst überlegen, wie reagiere ich jetzt darauf? Das wäre ein unfassbar anstrengendes Leben. Das heißt, diese Abkürzungen, die wir im Denken uns irgendwann einmal zurechtgelegt haben, die sind ja grundsätzlich nicht schlecht. Die sind ja grundsätzlich da, um uns das Leben zu erleichtern. Ein Problem wird's nur, wenn entweder die Welt sich geändert hat und diese Abkürzungen falsch sind, ins Nichts führen, oder wenn sie von Anfang an falsch waren. Weil unser Denken einfach falsch war in dem Moment. Wenn wir die Dinge anders sehen, als sie wirklich sind. Und da kann so ein mentales Zurücktreten, kann unglaublich hilfreich sein. Und nochmal, also Quickfix heißt, wir gehen immer zunächst vom Körperliche ins Geistige. Wir fangen mit was Körperlichem an. Ich gebe dir noch ein zweites Beispiel, das sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Stell dir vor, du bist viel im Auto unterwegs und die anderen fahren einfach alle nicht so gut, wie du gerne hättest, dass die fahren. Ja? Und jetzt merkst du regst dich gleich auf. Was natürlich totaler Quatsch ist, sich beim Autofahren total aufzuregen. Aber auch ich bin davon ja nicht immer frei. Ich bin ja auch viel im Auto unterwegs. Ja? Und wenn ich merke, jetzt gleich ärgere ich mich so ein bisschen, dann gucke ich mich oft ganz kurz im Rückspiegel an und zwinkere mir selber zu. Und das ist so lächerlich, das ist so blöd, dass du automatisch lachen musst. Und in dem Moment, in dem du lächelst, kannst du dich nicht mehr aufregen. Man könnte sagen, das ist das einzige Paradoxon an unserem Körper. Ich habe ja eben gesagt, jeder unangenehme Gedanke sorgt für Anspannung, jeder angenehme Gedanke sorgt für Entspannung. Es gibt eine Ausnahme. Es gibt eine Muskelgruppe, deren Anspannung dafür sorgt, dass du mental entspannst. Und das sind die Muskeln, mit denen wir lächeln. Das heißt, wenn du lächelst, es gilt sogar hier der Grundsatz fake it till you make it. Wenn du dich vorm Spiegel anschaust, vor einer wichtigen Präsentation, vor einem wichtigen Termin, bei mir oft vor einem großen Auftritt, dann gucke ich mich im Spiegel an und lächle mich selbst an. Auch wenn mir gar nicht danach ist, in dem Moment zu lächeln, lächle mich selbst an. Und auch hier kommt dann so eine Autosuggestion, sowas wie harmonisiere alles in mir und um mich herum. Oder aber ich gucke mich an und wenn ich jetzt alleine bin in der Garderobe vom Spiegel, dann sage ich sogar ganz oft zu mir, das wird ein super Abend. Das wird richtig gut. Ich erlaube mir, dass das ein richtig guter Abend wird. Und dann gehe ich raus. Und das ist ein ganz anderes Auftreten nach so einer Autosuggestion und auch einem Lächeln, als wenn du das eben nicht machst.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, wir können lächeln und dadurch verändern wir unsere innere Haltung. Und in den letzten Jahren war ja auch so ein bisschen der Trend, du hast wahrscheinlich mitbekommen, die Power-Posen vor dem Spiegel. Ne? Mhm. Man soll sich vor dem Spiegel stellen, die Arme in die Luft reißen und wie so ein Sieger, so eine Siegerpose einnehmen.
Ja.
Bringt das wirklich was oder ist das eher Placebo oder wie ist so deine Einschätzung als Experte, solche Power-Posen?
Das kommt drauf an. Also wenn man sich selber blöd vorkommt dabei, dann bringt das gar nichts. Aber sich einmal breitbeinig hinstellen und vielleicht sogar wirklich die Arme nach oben reißen vor einem wichtigen Termin und nach oben zu schauen und auch hier wieder, ich würde es verbal unterstützen und sagen, ey, das kriege ich jetzt gut hin. Das kann in dem Moment etwas bringen, indem wir es uns auch ehrlich ernst abnehmen. Wenn wir jetzt sowas machen und uns dabei blöde vorkommen und denken, das ist jetzt irgend so ein Motivationsguru-Unsinn, dann wird das auch nichts bringen. Dann würde ich einfach eine Spur kleiner starten. Aber ich habe tatsächlich, was das betrifft, mal ein Experiment gemacht im Hafenbecken in Hamburg. Das will ich nie vergessen, es war für Terra X. Das findest du auch noch bei YouTube. Wo wir eine Gruppe von Leuten eingeladen haben zu einem Bungee-Sprung. Und wir wollten einfach gucken, können wir die über die Körpersprache dazu bringen, schneller zu springen oder zu zögern. Und ich habe dann die eine Gruppe genau diese Pose machen lassen, die du gerade angesprochen hast, diese Siegerpose. Und die andere Gruppe, die sollte sich auf den Stuhl setzen, Beine überschlagen, Hände so zusammen und nach unten schauen. Also die Pose, die wir einnehmen würden, wenn wir Angst hätten, uns zurückziehen wollen. Und das sollten die einige Minuten, ich glaube es waren 3-4 Minuten, sollten sie diese Pose machen. Also eine Siegerposengruppe, eine Angstposengruppe. Und dann sind wir mit denen auf diesen Kran hoch und die sollten springen. Und das Ergebnis hat mich selbst stark verblüfft, denn die aus der Siegerposengruppe, die sind alle sofort gesprungen, sofort, die haben keine Sekunde gezögert. Der Typ hat gesagt, jump, zack, dann sind die gesprungen. Und die Typen aus der Angstposengruppe, die haben alle lange gezögert und 2 sind tatsächlich gar nicht gesprungen. Und das hat mich überrascht. Es scheint also etwas dran zu sein, aber ganz wichtig bei all diesen Dingen ist, wir müssen uns das selbst abnehmen. Wir sollten nichts tun, von dem wir selber denken, das ist jetzt hier ein totaler Quatsch oder ich fühle mich damit unwohl. Denn wenn wir es selber nicht glauben, dann wird auch wenn es funktionieren sollte, wird einfach die Wirkung bei weitem nicht so stark sein. Du hast gerade gesagt, Placebo. Das ist ja auch ein schwieriger Begriff, Placebo. Was ist denn das? Ja, also ich habe mich mit einigen Medizinern unterhalten und die haben gesagt, ja, Placebo ist ja eigentlich, also das ist eigentlich das Beste. Ja, also wenn es ein Mittel gibt, das genau die Wirkung hat, die ich dem Mittel gerade zuschreibe und die funktioniert bei dem Patienten, dann wäre das ja eigentlich das Optimum. Und ich meine, Émile Coué, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, Émile Coué war vor über 150 Jahren, war es glaube ich, nagel mich da nicht fest, war der Apotheker in Belgien und der hat herausgefunden, dass wenn er ein Medikament mit den Worten überreicht, das ist genau das richtige Medikament, das der Arzt dafür sie zusammengestellt hat, dann hatte das eine stärkere Wirkung, als wenn er das nicht gemacht hat. Und das ist so eine der Geburtsstunden der Affirmation gewesen, denn das hat ihn dann sehr stark beschäftigt, er hat das weiter erforscht und von Émile Coué kommt auch dieser Begriff Affirmation, also etwas bestärken durch Worte. Und Émile Coué war auch der Schöpfer dieser Affirmation, die du sicherlich schon mal gehört hast. Es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Die ist übrigens gar nicht so wirksam, weil sie lang ist. Viel besser wäre die Affirmation, es geht mir gut. Punkt.
Du hast eben schon so einen kleinen Einblick in dein Programm ja gegeben, dass du zum Beispiel bei einem Menschen errätst, wo hat er die Stecknadel versteckt, obwohl du gar nicht im Raum warst. Und du hast ja eben schon ein bisschen so Einblicke gegeben, dass es wahrscheinlich dann über Anfassen, über Gestik, über Mimik geht, wo du siehst, ist es jetzt angespannt oder entspannt, geht es in die richtige Richtung oder nicht. Was du auch auf der Bühne machst, ist, was vielleicht aber auch bei der Stecknadel ja zutrifft, du erkennst Lügen quasi oder du versuchst zu erkennen, wer jetzt auf der Bühne gerade lügt und wer sagt die Wahrheit. Ja. Wie kann ich jetzt, du musst jetzt nicht deine Tricks auf der Bühne verraten, darum soll es jetzt nicht gehen, aber wie kann ich denn vielleicht im Alltag erkennen, ob jetzt der Gegenüber von mir eher jetzt die Wahrheit sagt und sich wirklich freut, mich zu sehen, als Beispiel, oder es eben nur so dahingesagt ist und er eigentlich lügt und eigentlich gar keine Lust auf mich hat. Gibt ganz viele andere Beispiele ja auch, aber woran kann man erkennen, dass der andere lügt?
Also grundsätzlich, es gibt kein Zeichen für Lüge. Also Paul Ekman war ja einer derjenigen, die sich sehr, sehr intensiv damit befasst haben, wie erkennen wir Aufrichtigkeit oder Unaufrichtigkeit, wann erkennen wir, ob ein Ja ernst gemeint ist oder nicht. Wie erkenne ich, ob sich jemand wirklich freut, mich zu sehen oder nicht. Nehmen wir mal das Beispiel ganz konkret. Also es gibt eine Reihenfolge zwischen Gedanke, Geste und Wort. Und das ist sie auch schon. Das erste ist der Gedanke, der löst eine Emotion aus. Also wir machen einen Podcast, du schaltest dich ein und ich denke mir, oh, netter Typ, ich freue mich, den zu sehen. Das ist der Gedanke, das ist die Emotion dahinter. Als zweites wird die Geste einsetzen. Das heißt, ich fange das Lächeln an. Oder ich mache eine offene Haltung dazu. Oder ich nicke kurz. Also eine offene Geste. Und als drittes sage ich, schön, dich zu sehen. Das heißt, wenn ich mich wirklich freue, dich zu sehen, werde ich erst lächeln und dann werde ich sagen, schön, dich zu sehen. Wenn ich mir sowas zurechtlege als Schauspieler, der aber nicht besonders talentiert ist im Schauspielen, dann vertauschen wir diese Reihenfolge ganz oft. Und das siehst du oft in so einer schlechten Vorabendserie oder bei Leuten, die einfach nicht weiter darüber nachdenken. Die werden zum Beispiel sagen, schön dich zu sehen und dann werden sie lächeln. Oder mein Lieblingsbeispiel, ja, also meine Lieblingssendung ist ja gerade diese auf Sport 1, wo der Harald Glöckler diese
ich sehe nur die Ausschnitte auf Social
Models in Anführungszeichen bewertet. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn du nachts im Hotel bist, da bleib ich dann hängen. Ja, also ich tippe dann auf der Fernbedienung und das ist und da bleib ich dann hängen. Und da gibt es zum Beispiel das ist auch ein Meme geworden inzwischen, eine Szene, wo du genau merkst, da hat er halt gespielt. Er sagt, Mann. Und dann schlägt er auf den Tisch. Und das ist falsch rum. Das ist gespielt. Das ist einfach eine Empörung nochmal überhöht. Die richtige Reihenfolge wäre, er schlägt auf den Tisch oder in der Bewegung sagt er, Mann, ja. Aber zu sagen, Mann, und dann auf den Tisch zu hauen, da merkst du, hat er sich vorher überlegt.
Aber das geht ja, wenn wir jetzt kurz bei der Sendung bleiben, da geht's ja gerade sehr auf den Social-Media-Kanälen, verfolge ich es ab und zu, wo dann die Kommentare kommen, ist das jetzt alles echt, ist das nicht alles gekünstelt und so. Ja. Und du jetzt als Experte nimmst so wahr, dass schon manche Szenen eher gekünstelt sind, um eben Drama zu inszenieren, weil das eben ja die Quote bringt.
Diese eine Szene war, also das wird dir jeder also das kann ja aber auch jeder Regisseur sagen. Das war meiner Meinung nach okay. Auf jeden Fall überhöht. Kann sogar sein, dass er sich echt geärgert hat, aber dieses auf den Tisch hauen danach, das war ganz klein.
Aber du erkennst das auch quasi im Alltag, weil das jetzt natürlich sehr im Fernsehen sehr plakativ, und so, aber ja. In Gesprächen merkst du schon so, wenn da manchmal Menschen dir gegenüberstehen und sagst, die Reihenfolge, das passt jetzt nicht so ganz, und dann nimmst du es nicht ganz so als wahre Aussage an.
Ja, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt abends eingeladen bin bei Freunden oder wenn ich jetzt irgendwo im Café sitze, dass ich dann ständig analysiere, was um mich herum passiert. Das ist nie meine Absicht gewesen. Und das wäre ja auch sowohl für mein Umfeld als auch für mich äußerst ermüdend und anstrengend. Das war nie mein Anspruch. Aber mich mit diesen Themen auseinandersetzen und wenn es darauf ankommt, genau zu beobachten, das mache ich schon. Und das ist ja auch Teil meiner Bühnenarbeit. Also ein großer Teil ist ja wirklich genau zu beobachten. Ich werde da so ganz oft gefragt, was ist denn wichtig bei deinem Thema als Speaker oder wenn du als Mentalist, Mentalkünstler auf der Bühne stehst, was ist so eine Grundfertigkeit? Was ist wirklich wichtig? Und neben dem Spaß daran zu haben, vor Leuten zu stehen und sich auf einen langen Zeitraum sehr intensiv konzentrieren zu können, ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Fähigkeiten, genau mitzukriegen, was im Raum so abgeht. Und das kann ich auch nicht genau erklären, aber du weißt es irgendwann. Irgendwann stehst du vorne und du kriegst genau mit, was überall so los ist. Das ist ein toller Zustand, das ist wie ein, also versteh mich hier jetzt nicht falsch, es ist wie ein erweitertes Bewusstsein. Also du bist nicht nur bei dir, sondern du bist im ganzen Raum und kriegst alles mit, was da so abgeht. Und das ist sehr anstrengend, aber auch sehr erfüllend, wenn du in diesen Zustand kommst. Und das ist sicherlich eine Fähigkeit, die ich mir angeeignet habe. Mit der bin ich jetzt nicht geboren worden. Ich habe das trainiert und bin auch der Überzeugung, dass jeder, der das trainieren möchte, das auch trainieren kann. Und da spielt natürlich Beobachtung eine große Rolle, ja.
Apropos trainieren, ich würde jetzt gerne mit dir nochmal da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch vielleicht noch den einen oder anderen Trick für sich mitnehmen können, ja, oder klar. Das ein oder andere Training. Ja. Wir hatten es ja eben schon, dass es braucht ja minimale Sekunden, bis wir einen ersten Eindruck haben, eine erste Wahrnehmung von einem Menschen. Wir sehen ihn zum ersten Mal und Studien zeigen ja schon stark, ich glaube, das würdest du ja bestätigen, dass eben dieser erste Eindruck sehr stark von dieser nonverbalen Kommunikation kommt. Ne? Wie wirkt er, wie steht er da, wie ist seine Gestik, seine Mimik.
Ja.
Was könnten wir jetzt als Menschen tun, um kompetent, um herzlich, um freundlich zu wirken? Denn das, ich hatte wie gesagt ein bisschen in der Recherche, das macht ja charismatische Menschen aus, auf der einen Seite kompetent zu wirken, auf der anderen Seite eben aber auch diese Freundlichkeit, diese Warmherzigkeit.
Ja.
Und das wollen wir ja in Anführungsstrichen ja alle so beim ersten Eindruck sein.
Ja.
Also was könnten wir vielleicht machen, um diese Wirkung eben zu verbessern in diesen ersten Sekunden? Was hilft da?
Also was ist dein Ziel? Möchtest du kompetent wirken oder möchtest du herzlich und aufgeschlossen wirken?
Geht nicht beides?
Doch, es geht beides. Also du möchtest nahbar wirken, weil Kompetenz ist ja oft auch etwas, das einen Abstand schafft. Mhm. Also wenn jetzt jemand vorgestellt wird als die absolute Koryphäe in was auch immer, ja, dann schwebt da ja oft auch so eine Unnahbarkeit mit. Und das kann im gewissen Moment, kann das ja auch gut sein. Also der absolute Experte kann ja auch durchaus ausstrahlen, Leute, das hier ist jetzt mein Ding, da habe ich jahrelang für trainiert, ich kann das, ihr könnt es nicht. Aber das ist nicht der Moment, in dem du eine Verbindung herstellst. Mhm. Ja, das kann im zweiten Schritt kommen. Im ersten Schritt sollte kommen, das ist einer, mit dem möchte ich jetzt gerne, in meinem Fall, den Rest des Abends verbringen. Also wenn ich die Bühne betrete, möchte ich, dass die Gäste, die da sitzen, dass die denken, das wären bestimmt tolle 2,5 Stunden. Oder bei einem Vortrag oder bei einem Seminar. Wenn ich in den Raum reinkomme, möchte ich, dass die Leute, die da sitzen, und die sitzen da ja nicht immer freiwillig, ja, die müssen da ja manchmal sitzen, dass die denken,
auch abends beim Programm, Thorsten. Ich will nicht wissen, wie viele Partner und Partnerinnen auch manchmal mitgeschleppt werden, aber ja.
Ja, vor allen Dingen Partner. Also die meisten Karten werden von Frauen gekauft und die Männer kommen dann mit. Und das schönste Kompliment ist danach aber am Büchertisch, wenn der Partner kommt und sagt, ich wollte gar nicht kommen, aber es war ein super Abend. Und jetzt ist ja deine Frage, wie kannst du das machen? Wie kannst du das mit dem ersten Eindruck machen? Und weißt du, wenn du jemand sein möchtest, der nahbar wirkt, ist das beste Rezept, nahbar zu sein. Und da kommen wir wieder dahin, natürlich, wir mögen offene Haltung. Wir mögen Menschen, die lächeln. Wir mögen Menschen, die nicken, wenn sie was erzählen. Ja? Das kann man sich jetzt alles antrainieren. Aber viel schöner ist es doch, wenn das ganz automatisch folgt, weil du automatisch den richtigen Gedanken hast.
Da sind wir wieder bei der inneren Haltung dann quasi.
Ne? Genau, da gibt es ganz viele tolle Sachen, die du machen kannst. Also du kannst zum Beispiel mit einer Autosuggestion arbeiten und sagen, wenn ich da jetzt rausgehe, dann werde ich kompetent und nahbar wirken. Also das wird, dieser Satz wird etwas mit dir machen. Du kannst rausgehen und, also ich habe zum Beispiel jahrelang überlegt, was ist der beste erste Satz in einem Abendprogramm oder auch in einem Vortrag oder Seminar. Was ist der beste erste Satz? Und habe dann ganz viele ausprobiert und alles Mögliche. Und weißt du, was der beste Satz ist? Abends, guten Abend, ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Und wenn diese Freude echt ist und wenn du dich wirklich freust, und das ist etwas, das kann man sich ja klar machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt als Speaker gebucht bin für eine Firma. Und ich weiß, da sitzen 500 Leute und von den 500 Leuten kennen mich vielleicht 300 und 200 kennen mich nicht. Und von den 500 Leuten sind vielleicht 250 da, die eigentlich gar nicht da sein wollen, aber die müssen halt auf diese Tagung gehen. Das ist jetzt extrem gesprochen, aber könnte ja so sein. Ja? Dann mache ich mir keine Gedanken darum, oh Gott, wie kriege ich die, die da nicht sein wollen? Wie kriege ich die auf meine Seite und all das? Weil dann würde der Fokus ja in die falsche Richtung gehen. Und es gibt einen Grundsatz, der lautet, deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Und ich beschäftige mich in dem Moment dann eher mit mir und mit dem, was ich gleich machen werde. Und ich sage mir, wie toll, die haben mich hier eingeladen, damit ich den Leuten hier eine gute Zeit machen kann, damit ich die inspirieren kann. Und ich freue mich darauf, jetzt mit denen so eine richtig gute Zeit zu verbringen. Meine Aufgabe ist es, die zu inspirieren, zum Staunen zu bringen, denen neue Impulse zu geben. Das ist eine tolle Aufgabe und ich freue mich wahnsinnig, dass sie mich dafür gebucht haben. Und nicht irgendjemand anders, sondern die haben sich für mich entschieden. Das ist doch toll. So, und jetzt fängst du an, das ist jetzt die Gedankenspirale, in der ich drin bin. Ne? Und ich weiß, dass ich das kann, weil ich habe das schon oft gemacht. Und es gibt einen tollen Dreisatz. Das ist immer das Letzte, was ich mache, bevor ich auf die Bühne gehe. Und den kannst du für dich auch nutzen, den kannst du im Business nutzen, den kannst du privat nutzen. Das Erste ist, ich konzentriere mich auf irgendetwas Schönes. Das kann ein schöner Gedanke sein. Das kann, wenn die letzte Nacht besonders schön war, kann das der Gedanke an die letzte Nacht sein. Das kann aber auch sein, der Anruf von meiner Tochter, dass ein Auftritt gut gelaufen ist. Oder wenn da eine schöne Blume steht, kann das auch eine schöne Blume sein. Oder oft habe ich ein Schmuckstück an, das mir geschenkt wurde von meiner Frau oder von meinen Kindern. Dann schaue ich mir das an und das ist dann mein schöner Gedanke, das ist mein Anker. Also ich konzentriere mich auf was Schönes. Das Zweite ist, ich vertraue auf mich selbst und das sage ich mir auch. Also ich sage mir, wie viele Auftritte hast du schon gemacht? Die meisten sind sehr gut gelaufen. Ich kann das, was ich da jetzt mache. Und das Dritte ist, ich erwarte einfach, dass es gut wird. Wir haben zwei Möglichkeiten, uns die Zukunft auszumalen. Das eine ist, oder zwei Extreme, sollte ich sagen. Das eine ist, negative Zukunft, alles wird ganz schlimm. Das zweite ist, positive Zukunft, das wird sicherlich gut. Und ich sage mir selbst, das wird gut. Das wird jetzt richtig gut. Das heißt, dieser Dreisatz, ich denke an was Schönes, sage zu mir selbst, ich kann ja das, was ich da jetzt gleich machen soll, kann ich ja, und das wird sicher gut, wird dafür sorgen, dass du nahbar bist, dass du automatisch die richtige innere Haltung hast, wenn du rausgehst. Und wenn du jetzt noch denkst, beim Rausgehen, ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. Oder wenn du jetzt sagst, vielleicht im Business-Kontext, du hältst einen Vortrag oder machst eine Präsentation, dass du wirklich denkst, ich freue mich, dass ich euch das jetzt hier präsentieren darf. Ist ein tolles Thema. Oder beim ersten Date. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt hier treffen. Mal gucken, was der Abend so bringt. Das kann richtig toll werden. Dann wirst du automatisch die richtige äußere Handlung haben. Und zwar nicht antrainiert. Und das merken wir sehr schnell, ob jemand eine Geste oder einen Satz eintrainiert hat oder nicht. Sondern es ist in dem Moment wirklich authentisch.
Was ganz lustig ist, weil das mache ich besonders digital, wenn ein Vortrag bei mir oder wenn jetzt auch so ein Podcast, mache ich wirklich so die Augen kurz zu vorher, bevor du reingekommen bist und stell mir vor, wie viele Menschen hören diesen Podcast, wie viele erfolgreiche Podcast-Folgen gab es schon und ich denke nicht an die Nacht oder an den Tag vorher, sondern ich denke, aber das ist ja dieses Schöne, was steht denn heute noch Schönes am Abend oder danach an, ne? Ja. Also worauf freue ich mich, wenn ich jetzt quasi gleich durch bin? Was ist so dieses Schöne? Also ich kann es nur bestätigen, das hilft mir dann total mit so einem positiven Gefühl hier in diesen digitalen Raum reinzugehen. Du hast aber in vielen Interviews und in ein, zwei Workshops, die online sind bei YouTube, du betonst immer, wie wichtig Handgesten sind, also Handflächen. Da gab es auch so eine tolle Studie, vielleicht kannst du die auch kurz nochmal erklären. Aber warum sind die so entscheidend anscheinend in dieser Körpersprache? Aber vielleicht magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen erstmal erklären, warum die vielleicht so wichtig sind.
Also Hände sind deshalb so wichtig, weil in unserer Evolution wir gelernt haben, zwei Dinge sehr, sehr schnell uns anzuschauen. Das scheint offensichtlich in der Entwicklung für uns als Menschen extrem wichtig gewesen zu sein, immer schon. Das erste ist, wir sind sehr gut darin, den Gang eines Menschen zu analysieren. Und das liegt daran, dass wir natürlich dann überlebt haben, wenn wir gesehen haben, ob jemand, der auf uns zukommt, aggressiv ist und gefährlich oder nicht. Das heißt, wir haben das. Wir müssen es nicht lernen. Ich habe da mal eine Sendung gemacht, wo wir analysiert haben, das sind Schauspieler, die haben vorher einen Zettel bekommen, eine Emotion, und mit dieser Emotion sollten die einfach einmal quer hinter einer Schattenwand langlaufen. Das heißt, man hat sogar nur die Umrisse der Leute gesehen und die Zuschauer sollten raten, welche Emotion ist das? Und die Zuschauer haben alle richtig geraten. Wir können das. Du siehst, ob jemand traurig ist, ob der niedergeschlagen ist, ob der fröhlich ist, ob der aggressiv ist. Das heißt, das erkennen wir sehr schnell. Und das Zweite, was wir sehr schnell erkennen wollen, ist die Hand. Wir wollen das höchstwahrscheinlich, weil wir sehen wollen, ist da eine Waffe drin verborgen oder ist die zur Faust geballt? Also auch hier könnte derjenige uns gefährlich werden oder eben nicht. Und wenn wir jemanden neu kennenlernen oder wenn du den Raum betrittst und wir kennen uns noch gar nicht, dann schaue ich dir ins Gesicht. Erstmal habe ich den Gang angeschaut, dann schaue ich dir ins Gesicht, dann schaue ich auf die Hände. Und dann möchte ich einmal komplett den Körper scannen, um zu gucken, ist da noch irgendwas versteckt, was mir in irgendeiner Form gefährlich werden könnte. Das denke ich nicht bewusst, aber das ist ein Programm, das in uns läuft. Deshalb sind Handgesten so wichtig. Man sagt ja auch, der hält noch was in der Hinterhand. Ja, der hat die Fäden in der Hand. Also wenn du auch mal schaust, wie viele Metaphern wir benutzen für Hand oder Handgesten, das sind wirklich viele. Und deshalb ist es so gut, Hände zu zeigen bei einer Präsentation. Und eine sehr spannende Studie, die ich da für eins meiner Bücher recherchiert habe, war, ich kriege die genauen Prozentzahlen jetzt im Kopf
nicht hin. Die habe ich mir hier aufgeschrieben, die kann ich dir gleich helfen dann.
Ja. Also man hat einen Schauspieler vor drei verschiedenen Publiken, also der hat dreimal ein verschiedenes Publikum gehabt, Plural fällt mir gerade nicht ein, hat der ein und denselben Vortrag gehalten. Und bei dem einen Vortrag hat er ganz normal Handgesten gemacht, bei dem zweiten Vortrag hat er Handgesten praktisch unterlassen oder wenn überhaupt nur den Handrücken gezeigt, also nie die Handfläche. Und beim dritten hat er darauf geachtet, dass er häufiger die Handflächen zeigt. Und danach hat man gefragt, wie gut fandst du denn den Redner, wie sympathisch hast du dem gefolgt, bist du dem gefolgt oder weiter nicht? Und bei dem Vortrag mit den normalen Handgesten, wo er die Hände gezeigt hat, da sind ihm...
Ich komme jetzt mit dem Prozent, genau. Also wir waren bei 84% der Menschen fanden den Redner gut, als er die offenen Handgesten gezeigt hat.
Genau.
Wir waren bei 52%, die ihn gut fanden, als er die Handrücken so nach unten, also nur die Rückseite gezeigt hat.
Richtig.
Und 28% nur noch, die den Redner gut fanden, als es mit diesem
Zeigefinger gezeigt hat. Genau, das war richtig, genau. Also er hat bei einer Gruppe hat er sehr viel mit dem Zeigefinger auch agiert, so wie ich jetzt hier gerade, genau. Und das ist schon unglaublich, weil dieser Typ hat exakt immer denselben Vortrag gehalten und das war ein Schauspieler, der das auch konnte. Das heißt, er hatte seine Körpersprache, seine Betonung, hatte der genau im Griff. Das Einzige waren diese Gesten. Und es geht ja sogar noch weiter, denn man hat ja danach gefragt, was hast du denn von dem Vortrag im Kopf behalten? An was erinnerst du dich denn noch? Und bei dem Zeigefingertypen waren es, glaube ich, einige, die gar nicht mehr genau wussten. Es sind sogar welche aus dem Saal rausgegangen. Und bei dem mit den offenen Handgesten konnten sich fast alle noch an das Wichtigste erinnern. Das heißt, Handgesten sind schon sehr wichtig, aber auch hier würde ich sagen, trainier die nicht ein, sondern wenn du eine offene innere Haltung hast, wirst du auch automatisch deine Handflächen öfter zeigen. Es geht bei mir immer von der inneren Haltung zur äußeren Haltung.
Du hast also eine lustige Geschichte von einer Seminarteilnehmerin, die doch, hatte ich irgendwo gesehen oder gehört, die immer mit den erhobenen Handflächen rumgelaufen ist und du dann irgendwann mal gefragt hast, was ist denn hier los?
Ja, die hat immer die Handflächen so, als wenn sie mit der Pistole bedroht worden wäre, gezeigt und hat auch immer überhalb der Gürtellinie agiert mit den Händen und alles, wo ich gesagt habe, was ist denn mit dir los? Weil wenn die was präsentiert hat, irgendwann hat ja keiner mehr folgen können, weil alle haben nur noch auf diese seltsamen Gesten geachtet. Dann sagt sie, ja, sie war mal in irgendeinem Körperspracheseminar und da hat dann der Seminarleiter hat gesagt, man müsste das so machen, weil es gibt diese aktive und inaktive Zone. Und das stimmt, es gibt so ein paar Zonen, die stärker im Fokus sind als andere. Das kann für jemanden, der zum Beispiel vor dem Körper arbeitet, weil er zum Beispiel bei einem Zauberkünstler einen Kartentrick zeigt oder irgendwas präsentiert, kann das wichtig sein. Aber mir geht es ja darum, dass das im Alltag anwendbar ist. Und das ist so ein spezielles Wissen, wo ich gesagt habe, also im Moment brauchst du das erstmal noch gar nicht. Und die war völlig erleichtert. Die war total erleichtert danach.
Was wir ja mitnehmen können, jetzt nicht nur auf einer Bühne, sondern auch, wenn wir vielleicht einen Menschen zum ersten Mal sehen, ob es ein Date ist oder auch im beruflichen Kontext, es schadet nicht, einfach mal ein bisschen auch bewusst, ne, wie sind eigentlich meine Hände? Ne, man kann ja auch mal das so ein bisschen bewusst durchgehen, aber eben offene Hände könnten helfen. Es gibt das nur als Vervollständigung. Ich hatte mir noch ein paar Interviews mit der Vanessa von Edwards, ich weiß nicht, ob du die kennst, aus Amerika, eine Expertin für Kommunikation. Mhm. Und die hat seit 2010 alle TED-Talks mal analysiert, die online sind und wollte herausfinden, warum sind manche TED-Talks viral gegangen und manche nicht. Und sie konnte, ist ihre Studie, ihre Forschung, sie konnte zeigen, dass die TED-Talks-Videos, die viral gegangen sind, durchschnittlich so 465 Handgesten verwendet haben. Und die Videos, die kaum viral gegangen sind, die hatten nur knapp 263 Handgesten. Also auch das so eine Art Unterstützung, ne? Weil es ja unabhängig vom Thema, unabhängig vom Referent ist, die hatte da anscheinend eine Verbindung zwischen Viralität und Handgesten dann herausgefunden. Vanessa von Edwards, gibt's einen tollen Talk bei dem Podcast Daily of CEO, der ganz bekannte Podcast aus Amerika. Ja. Kannst du nochmal sonst in den Shownotes verlinken. Aber das fand ich nochmal als Unterstützung auch für dich, ne? Warum vielleicht Handgesten wichtig sein können. Du hast ja eben gesagt, Thorsten, Nahbarkeit können wir herstellen durch diese innere Haltung. Wir wollen ja auch in den ersten Sekunden so eine vertrauensvolle, echte Verbindung herstellen. Gibt es da noch einen Tipp von dir, gerade auch im Business-Alltag, wenn wir neue Kolleginnen treffen, einen Kunden, einen Dienstleister zum ersten Mal, wie wir es eben schaffen, diese echte Verbindung herzustellen? Was hat sich da bewährt vielleicht bei dir in der Praxis, worauf man Einfluss nehmen kann? Weil es geht ja darum, was können wir aktiv beeinflussen? Gibt es da etwas?
Was kannst du immer aktiv beeinflussen? Du kannst zwei Dinge aktiv beeinflussen. Das ist dein Fokus. Ja, womit beschäftige ich mich mental? Und wie verhalte ich mich? Alles andere ist außerhalb deines Einflussbereichs. Und da würde ich auch sagen, eine offene Haltung, die aber eher daher kommt, dass ich mir wirklich klar mache, der kommt jetzt gleich und das wird bestimmt ein gutes Gespräch. Und auch vielleicht, wenn es ein unangenehmes Thema ist, da werden wir gemeinsam eine gute Lösung finden. Und wenn nicht heute, dann morgen. Und wenn zum Beispiel ein neuer Kunde reinkommt, dann, oder bei mir jetzt, wenn ich ein Seminarpublikum habe für eine Firma, in der ich noch nicht war, dann ist meine innere Haltung wirklich immer, toll, jetzt zeige ich denen mal, was ich so gemacht habe und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das bei denen ankommt, wenn ich die mit meiner Begeisterung anstecken könnte und dann passiert was. Das heißt, wenn du jemand sein möchtest, der andere begeistert, dann ist der erste Schritt, selber erstmal begeistert zu sein. Nicht so übertrieben, außer du bist so ein mega extrovertierter Typ, aber einfach diese Grundhaltung zu haben. Auch hier, ich konzentriere mich in dem Moment immer auf das, was gerade in einer Situation gefragt ist. Manchmal ist natürlich auch ein bisschen Ruhe gefragt. Und das ist ja auch Harmonie. Harmonie bedeutet, du gibst das in eine Situation, was gerade fehlt. Wenn zu viel Energie drin ist, wenn total Feuer da drin ist und die Emotionen kochen hoch, dann kannst du für Harmonie sorgen, indem du die Emotionen einfach ein bisschen runternimmst, indem du selber erstmal die Ruhe reinbringst. Und wenn in einer Situation zu viel Ruhe drin ist, wenn du dir denkst, ey, was ist denn hier los, die müssten jetzt aber wirklich mal hier einen Arsch hochkriegen, dann kannst du derjenige sein, der mit mehr Energie da reingeht. Mhm. Und das ist etwas, das ich auch sehr gut beobachten gelernt habe und steuern gelernt habe. Ich kann, glaube ich, inzwischen sehr gut erkennen, wo ist zu wenig Energie, dann gebe ich sie rein. Und wo ist zu viel Energie, dann nehme ich sie raus. Und das Schöne ist, du hältst das Heft in der Hand damit.
Jetzt finden aber viele Begegnungen ja gerade in der Arbeitswelt zunehmend auch im digitalen Raum statt. So wie wir jetzt hier den Podcast aufnehmen. Viele haben ihre Meetings, Calls und Verhandlungen digital. Gibt es da eine Besonderheit oder ist das wie auch im normalen Raum, wenn wir uns persönlich begegnen? Oder gibt es durch diese Barriere, diesen digitalen Raum, noch eine Besonderheit, die wir einfach berücksichtigen sollten, müssten?
Na, es hat schon viel verändert, weil der Blick, den wir haben, wenn wir auf den Bildschirm schauen, so wie wir beide jetzt, das ist nicht derselbe Blick, den wir hätten, wenn wir uns jetzt gegenüber säßen. Entweder bei mir jetzt hier oder bei dir oder in irgendeinem Café, in irgendeinem öffentlichen Raum. Wir würden uns anders wahrnehmen. Wir könnten uns übrigens auch anders unterbrechen. Das ist auch was, das beim digitalen Meeting anders ist. Und vor allen Dingen, wenn du etwas erzählst, hätte ich die Möglichkeit, dich viel besser anzuschauen. Jetzt sehe ich von dir gerade mal Kopf und die Schultern noch ein bisschen mehr. Ich könnte auch mal deine Hände betrachten. Ich könnte auch mal kurz den Blick im Raum schweifen lassen, ohne dass du den Eindruck hast, der hört mir jetzt gar nicht mehr zu. Und all das haben wir im Online-Meeting so nicht. Und das macht was mit uns, denn wenn wir konzentriert auf etwas schauen, was sagt das unserem Unterbewusstsein? Das sagt, ich konzentriere mich gerade, fokussiere mich auf einen kleinen Punkt. Und das war ganz früher einmal der Blick des Jägers. Das war ganz früher, ich fokussiere das, was gerade ganz wichtig ist, blende alles andere aus, weil ich auf der Jagd bin, weil ich mir etwas zu essen besorge. Das heißt, das ist sehr anstrengend und immer auch mit einer Spur Stress verbunden. Das stresst uns deshalb so schnell, weil wir diesen konzentrierten Blick haben. Dagegen, wenn ich jetzt mit dir auf einer Parkbank sitzen würde, oder ich bin ja hier in München, wir säßen hier am Isar-Hochufer und würden nebeneinander sitzen und hätten den Blick bis zum Horizont, bis in die Bergspitzen, dann würde das unserem Unterbewusstsein sagen, ich kann hier gerade komplett entspannen. Ich kann bis zum Horizont schauen, ich kann meinen Blick schweifen lassen. Und das sollten wir uns immer wieder klar machen. Online-Meetings sollten nicht zu lange dauern, weil das wirklich zehrend ist für uns. Und wenn der andere mal kurz woanders hinguckt, dann heißt das nicht, dass der nicht anwesend ist. Der hat nicht den Blickkontakt abgebrochen, wie wenn wir wirklich gegenüber säßen, sondern der holt gerade mental Luft. Ich kann dir sehr wohl zuhören und guck gerade darüber und guck dann wieder zurück.
Da nur kleine Ergänzung, wir hatten eine spannende Podcast-Folge nämlich zu dem Thema Augen, was das eigentlich für eine Fähigkeit, für eine Leistung ist für unsere Augen, konzentriert mehrere Stunden oder ne, eine Stunde auf einen Punkt, also auf den Bildschirm zu schauen, weil die Augen wollen ja 3D schauen, wollen links schauen, wollen rechts schauen, wollen weit, nah schauen, also es ist halt eine Höchstleistung für unsere Augen und deswegen auch Stress für unser Gehirn. Also das ist ja ein ganz guter Impuls, da drauf zu achten, das im Kopf zu haben, ne, dass digital eben es doch ein bisschen anders ist. Uns hören auch viele Führungskräfte zu, Thorsten. Und ich hatte mich gefragt, wir haben ja eben über die innere Haltung gesprochen. Und als Führungskraft möchte ich natürlich die innere Haltung meiner Mitarbeitenden verändern. Also ich möchte, dass die neugierig gegenüber bestimmte Themen sind, dass die positiver mit Veränderungen umgehen oder. Auch du auf deinem Bühnenprogramm abends führst ja quasi deine Menschen in eine bestimmte Richtung, in die du ja haben möchtest. Wie kann ich vielleicht als Führungskraft meine Mitarbeitenden in die Richtung führen, in die ich sie gerne hätte? Gibt es da so ein bewährtes Mittel oder woran ich denken oder berücksichtigen sollte?
Naja, also das Erste ist, die Mitarbeiter, die merken sehr, sehr schnell, ob eine Führungskraft, ob sie manipulieren will oder ob sie führen will. Ja? Und es ist immer dasselbe. Ich habe ja sehr viel auch mit Führungskräften gearbeitet, teilweise mit mittelständischen, teilweise mit sehr großen Unternehmen. Und die, die wirklich gut führen können, das sind die, die ausstrahlen als allererstes, ich habe es unter Kontrolle. Das heißt, die haben diese Ausstrahlung, ich kriege das hin. Und wenn ich selber nicht ganz genau weiß, was zu tun ist, dann weiß ich jemanden, den ich anrufen kann. Oder die strahlen einfach immer aus, ich habe es unter Kontrolle, zu mir kannst du kommen. Und das Zweite ist, die, die richtig gut führen, das sind die, die sich auch für nichts zu schade sind. Ja, die auch den Zigarettenstummel selber aufheben, wenn er auf dem Parkplatz irgendwo ist und all das. Das heißt auch hier, wir machen, was wir sehen. Wir machen nicht das, was wir hören. Ist das erste Prinzip oder eines der ersten Prinzipien der Beeinflussung und der Führung. Wir machen, was wir sehen und nicht das, was wir hören ist, bedeutet, wenn ich zu jemand anders sage, du solltest die Kontrolle behalten, du solltest das weniger emotional machen und so weiter und so fort, dann funktioniert das nur, wenn ich selber das auch entsprechend veräußere. Also nur, was wir verinnerlicht haben, können wir auch veräußern. Das heißt, eine gute Führungskraft, die wird immer mit gutem Beispiel vorangehen und die wird ganz klar auch sagen, was sie erwartet. Das heißt also, Kommunikation, die wird eine klare Kommunikation haben und die wird auch, egal was passiert, immer die Ausstrahlung haben, gemeinsam kriegen wir das hin. Ich kriege das hin mit euch. Und die können meistens auch sehr gut delegieren. Das ist meine Erfahrung. Die machen nicht alles selber. Die müssen nicht alles über ihren Schreibtisch nochmal laufen haben, weil sie auch damit suggerieren, ich vertraue dir. Also du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn was ist, aber wenn du den Eindruck hast, so ist das richtig, dann muss nicht alles immer bei mir auch noch zum Zwischenchecken landen. Und die gehen einfach mit gutem Beispiel voran. Die tun einfach, was getan werden muss und das, was sie sagen, das machen sie auch selbst. Das ist gute Authentizität.
Und was ist der Unterschied zwischen Manipulation und Motivation?
Das kann ich dir genau sagen. Jede Kommunikation ist eine Beeinflussung. Also wenn ich zum Beispiel, wenn wir uns treffen würden, ich würde sagen, soll man ins Kino gehen, dann wäre das ja schon eine Beeinflussung, aber keine Manipulation. Manipulation ist es immer dann, wenn das Element der Täuschung mitschwingt. Wenn ich dir etwas verschweige, wenn ich ein Ziel habe, dir aber nicht genau erzähle, was dieses Ziel ist. Wenn ich einen Vorteil habe aus dem, was ich dir gerade suggerieren möchte und mir aber egal ist, ob du ebenfalls einen Vorteil davon hast oder nicht. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe mit vielen Tricks gearbeitet, damit meine Kinder regelmäßig ihre Hausaufgaben gemacht haben. Vor allen Dingen mein Sohn. Das war aber nicht Manipulation, denn mein Ziel war es ja nicht, dass ich einen Vorteil habe. Mein Ziel war es, dass er seine Hausaufgaben ordentlich macht. Und im Nachhinein sagt er, ey, gut, dass du das alles so mit mir gemacht hast, sonst wäre ich nicht so durch die Schule gelaufen. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen Beeinflussung und Manipulation.
Und wie hast du es geschafft, deinen Sohn zu mehr Hausaufgaben zu bringen? Das interessiert jetzt wahrscheinlich die Eltern da draußen.
Mehr Hausaufgaben, die macht natürlich keiner gerne. Aber sagen wir mal, dass das zu tun, was getan werden muss. Du, der einfachste Satz war tatsächlich, dass ich zu ihm gesagt habe, wen in deiner Klasse kannst du denn gar nicht leiden? Wer ist denn ein totaler Hohlkopf, deiner Meinung nach? Und da hat er natürlich jemanden genannt. Und da habe ich gesagt, stell dir mal vor, der hat später genau den Job, den du aber gerne hättest, weil der heute fleißig war und du nicht. Und das hat sehr oft schon funktioniert. Und was auch oft geklappt hat, war, dass ich schon auch mal zu ihm gesagt habe, du, ist das wirklich wichtig, was du hier machen musst? Und manchmal hat er gesagt, ja, das ist wichtig. Dann habe ich gesagt, gut, dann mach so gut wie geht. Wenn er aber gesagt hat, nee, ehrlich gesagt, das ist nicht so wichtig, dass ich auch mal gesagt habe, ja, dann mach's halt so gut, wie es gerade notwendig ist. Also du musst nicht immer die Extrameile gehen. Du musst nicht immer noch einen Bonuspunkt sammeln in einem Fach, das dich vielleicht gar nicht interessiert. Klar, wenn wir eine Höchstleistung bringen wollen, dann müssen wir grundsätzlich die Extrameile gehen. Ich habe mal ein Interview gesehen mit Cristiano Ronaldo, der wohl grundsätzlich der Erste auf dem Platz war im Training und der Letzte, der gegangen ist. Auch schon zu der Zeit, als er der Fußballer war, der er ist. Den haben sie mal gefragt, wie machen Sie das, dass Sie jeden Tag ins Fitnessstudio gehen? Wie motivieren Sie sich? Haben Sie da jeden Tag Lust zu? Und hat er laut gelacht und hat gesagt, nee, ich gehe überhaupt nicht gerne ins Fitnessstudio. Niemand geht gerne jeden Tag ins Fitnessstudio, aber ich diskutiere das nicht mit mir. Das ist der Plan, das muss getan werden und das mache ich. Und da wird dann auch nicht diskutiert, auch nicht mit mir selber und da habe ich auch nicht mit meinem Sohn diskutiert. Was getan werden musste, muss getan werden. Aber manchmal, mei. Ja, das ist das Leben.
Ja. Sehr schön, Thorsten. Wir sind schon fast am Ende. Nur eine Frage, die hat mich in der Recherche sehr beschäftigt und ich weiß nicht, wie du darauf schaust. Denn natürlich verändert sich die Körpersprache von uns durch digitale Geräte. Also ich sehe ja ganz viele Menschen, die laufen mit dem Handy in der Hand. Also auch das geht jetzt an alle Frauen. Ich verstehe nicht, Frauen haben eine Handtasche haben aber das Handy in der Hand, wo ich mich frage, wofür habt ihr denn in Anführungsstrichen die Handtasche, wenn das Handy aber nicht reinpasst? Ne? Also viele laufen mit dem Handy in der Hand, sprechen sogar auch mit dem Handy in der Hand mit Menschen. Nimmst du auch etwas wahr, so jetzt in den letzten Jahren, wie sozusagen so digitale Geräte oder ob es Kopfhörer sind oder, wie die quasi die Kommunikation ja mit beeinflussen, weil das ist ja auch eine Art Körpersprache, so würde ich das jetzt als Externer bezeichnen.
Absolut.
Wie nimmst du also, das wahr?
Ja, also wir bauen, also rein körpersprachlich, ja, verändert sich ganz viel, ne? Wir gehen tatsächlich ganz oft so durch die Welt. Inzwischen auch junge Menschen, die machen für ein Telefon zum Beispiel nicht mehr diese Geste hier. Also wir sagen ja, ich rufe dich an, das wäre die Geste. Meine Nichte, die kommt jetzt gerade aufs Gymnasium, also die war gerade in der Grundschule, die macht zum Beispiel so. Wenn die sagt, ich rufe dich an, macht die so oder so.
Für alle, die nur uns zuhören, Thorsten zeigt gerade die Handfläche schräg nach oben.
Genau, also einmal habe ich die Geste gemacht vom Telefonhörer, wie das die Leute in unserem Alter noch kennen. Und die zweite Geste war, wie ich das Handy wie in diesen Sandwich halte oder die Handfläche so zeige. Das heißt, die Gesten verändern sich dadurch. Unsere Wahrnehmung verändert sich dadurch und vor allen Dingen auch die Spanne, in der wir Informationen aufnehmen, verarbeitet, verändert sich drastisch. Also das ist nicht wirklich klug, sich andauernd mit dem Handy, Social Media zu beschäftigen oder auch laut zu telefonieren und all das. Und auch die Art und Weise, wie wir uns miteinander verbinden. Also setz dich jetzt mal in die S-Bahn. Da wirst du mit keinem mehr ein Gespräch oder ein Flirt anfangen können, weil jeder mit sich und seinem Handy beschäftigt ist. Und das finde ich offen gestanden recht schade. Also ich mache das oft, dass ich irgendwo sitze und das Handy bewusst in der Tasche lasse und einfach mich mal umschaue Und wahrscheinlich denken alle anderen, was ist das denn für ein Verrückter, der sich einfach die Gegend anschaut.
Ja. Und ich finde das total schade, nur eine persönliche Anekdote, weil, das kann ich jetzt verraten, ich bin Single und ich mag es nicht abends oder über Dating-Plattformen mit Menschen zu interagieren, sondern ich mag es im täglichen Doing mit den Menschen in Kontakt zu kommen und dann, ne, ergibt sich was oder nicht. Und ich kriege das jetzt immer mehr mit in Bahnen, ob in Café sind. Es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit quasi in diese, man nennt es ja auch so Mikrointeraktionen, ne, oder auch in einem Fahrstuhl oder man wartet in der Schlange vorm Supermarkt, weil entweder haben sie Kopfhörer an oder gucken nur aufs Handy und dann, ne, will ich jetzt da ja natürlich auch nicht immer stören, aber es gibt nicht mehr diese Wahrnehmung voneinander, wo man sagt, hey, ne, jetzt ist der Moment, wo man mal kurz sozial miteinander interagiert. Ne? Und
genau.
Die Forschung zeigt ja, wie wichtig solche sozialen Mikrointeraktionen sind, ob es der Nachbar ist oder an der Supermarktschlange, dass das eben für uns Menschen was Gutes bringt.
Genau. Ja, weil es halt zeigt, dass wir in einer Gesellschaft sind und ein Soziologe, der hieß Sigmund Baumann, der hat vor vielen Jahren hat er schon den Begriff geprägt der flüssigen Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, die dir keinen Halt mehr bietet, weil sie flüssig ist. Und er hat das auch begonnen, weil er gemerkt hat, die Leute sind immer mehr mit sich beschäftigt, immer mehr mit dem, was sie umtreibt und nicht mit dem, was mit den anderen auch so los ist. Und das wird natürlich über die Art und Weise, wie wir inzwischen mit unseren Smartphones durch die Welt gehen, wird das extrem unterstützt. Und es gibt ja auch zahlreiche Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Burnouts und Depressionen und all die negativen gedanklichen Krankheiten, nennen wir es Krankheiten, also all die negativen Aspekte, wie die drastisch zugenommen haben in dem Moment, in dem wir immer mehr uns mit dem Smartphone beschäftigen und immer weniger dadurch mit unserem Umfeld. Denn auch hier die Energie folgt der Aufmerksamkeit und wir können uns wirklich scharf nur auf eine Sache konzentrieren. Entweder wir sind bei Position A oder wir sind bei Position B. Beides ist sehr, sehr schwierig.
Und vielleicht konnten wir jetzt innerhalb der einen Stunde jetzt hier mitnehmen, wie schön es sein kann, die Körpersprache der anderen Menschen so ein bisschen zu beobachten, zu analysieren, ein bisschen mehr darauf zu achten, wie guckt jetzt der mir gegenüber sitzt, aber natürlich auch nicht zu dramatisieren, weil das habe ich auch aus der Recherche bei dir, dass natürlich gefährlich ist, wenn wir in einem Meeting sitzen und nur noch Gedanken haben, wie guckt jetzt der andere, wie reagiert der andere, sondern
hörst du nicht mehr zu, genau.
Dein Motto ist ja, ne, bei sich zu bleiben und die innere Haltung eher positiv zu beeinflussen.
Genau.
Wir haben eine abschließende Frage, Thorsten, in jeder Podcast-Folge, und zwar ist das Motto von uns, wir müssten nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Was wäre jetzt dein Impuls, dein spontaner Impuls an die Menschen da draußen? Das kann mit allem zu tun haben. Was würdest du dir wünschen, was wir in Zukunft anders machen? Gibt es da eine Sache, die wir ab heute, ab morgen anders machen sollten?
Ja, also mein Eindruck ist, dass wir in den letzten Jahren zunehmend dazu übergegangen sind, andere Meinungen nicht mehr zu akzeptieren. Also mir fehlt inzwischen in vielen Diskursen, auch im öffentlichen Diskurs, einfach die Toleranz und vor allen Dingen auch die Bereitschaft, anderen Leuten einfach mal zuzuhören, ohne direkt die eigene Meinung direkt mitschwingen zu lassen. Das heißt ja gar nicht, dass man seine Ideale nicht vertritt oder dass man seine Meinung nicht sagt, aber jemand anderem direkt abzustempeln, weil er A, B oder C denkt oder sagt, wird nicht dafür sorgen, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Und das wäre tatsächlich etwas, das ich mir wünschen würde, eine Spur mehr Toleranz, leben und leben lassen, den anderen auch mal anders sein lassen und sich nicht immer auf das zu konzentrieren, was uns trennt, sondern im ersten Schritt darauf zu konzentrieren, was wir gemeinsam haben und daraus zu gucken, was können wir denn gemeinsam gestalten. Und ich glaube, wenn wir das wieder machen würden, uns stärker auf das zu konzentrieren, was wir gemeinsam haben, dann würde, glaube ich, auch die ein oder andere Diskussion und auch das ein oder andere Problem würden sich sehr viel schneller lösen lassen oder gar nicht erst aufkommen.
Das ist ein schöner Abschluss. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt mehr von dir erfahren möchten, mehr in das Thema einsteigen möchten, du hast ganz viele Bücher schon in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, geschrieben.
Das stimmt, ja.
Dein aktuelles Buch, Das Geheimnis der inneren Stärke, das kann man hier an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen. Du bist auf vielen Social-Media-Kanälen aktiv. Thorsten Havaner, das ist der Name, den wir bei Google suchen sollten. Und du gehst ab September, habe ich gelesen, auch auf neue Tour. Du begeisterst ja Menschen auf Bühnen. Alles Kopfsache, so heißt das Bühnenprogramm. Worauf dürfen sich die Menschen freuen in diesem neuen Programm?
Naja, es geht ja darum zu zeigen, was ist mit unserem Denken alles möglich, wo unterliegen wir Denktäuschungen und wie können wir das im Alltag anwenden? Wie kann ich mein Denken für mich nutzen und wie kann ich erkennen, wo ich getäuscht werde oder wo eben nicht? Und das ist der Plot von dem neuen Abendprogramm. Das heißt, alles Kopfsache, aber auch mit einem Fragezeichen. Also auch, wo sind die Grenzen, wo ist es eben nicht mehr Kopfsache? Wo sind andere Dinge da mit im Spiel? Und da geht es natürlich um unsere Gedanken, um unsere Emotionen und das ist immer eine spannende Reise, durch die Emotionen und Handlungen jedes Einzelne. Es ist ein interaktives Programm. Das heißt, ich weiß auch selber so nie ganz genau, was an dem Abend passiert.
Und das ein oder andere, die ein oder andere Magie oder Mentalkunst wird man wahrscheinlich dann auch sehen und erfahren.
Ja, klar, das hält das Ganze zusammen. Also da zeige ich alles, was ich in den letzten, inzwischen 86 habe ich damit angefangen, mich mit all diesen Themen zu beschäftigen als junger Jugendlicher. Also alles, was ich in dieser Zeit gelernt habe, die Essenz von all dem, das ist in diesem Abendprogramm alles Kopfsache mit drin.
Sehr schön. Also entweder in die Bücherhandlungen rennen und stürmen und kaufen oder auf ins Internet und irgendwelche Tickets für oder zu schauen, in welche Städte du gehst oder einfach mal bei Thorsten Havener vorbeischauen. Thorsten, es war mir eine große, große Freude
und sehr
vielen,
gerne,
vielen Dank für deine Zeit.
Danke, nochmals danke für die Einladung, es war auch mir ein großes Vergnügen. Dankeschön.